Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Maximilian Rieger, hallo zusammen. Wir müssen mehr Demut einfordern von Spielern, Funktionären und Institutionen. Diesen Satz hat der damalige DFL-Chef Christian Seifert in der FAZ gesagt, kurz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Die haben die Fußball-Bundesligisten dann besser überstanden, als sie das am Anfang wahrscheinlich selbst gedacht haben. Aber kaum ist Corona zumindest für das wirtschaftliche Überleben keine größere Gefahr mehr für die Bundesligisten, droht Deutschland und damit auch der Bundesliga eine Energiekrise. Und wie schon während der Corona-Pandemie wird darüber diskutiert, welche gesellschaftliche Rolle und Akzeptanz die Bundesliga hat, wie viel ihr zusteht und was die Vereine vielleicht im Gegenzug dafür auch leisten müssen. Und darüber spreche ich heute mit Nicole Kumpis. Sie ist Präsidentin von Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig und damit die erste Präsidentin eines deutschen Profifußballclubs. Hallo Frau Kumpis.
Hallo, wunderschönen guten Tag.
Frau Kumpis, nervt es Sie eigentlich, dass Sie ständig auf dieses Label erste Präsidentin im Profifußball angesprochen werden?
In der Tat bin ich gar nicht die erste, sondern momentan die einzige. Es gab vor 30 Jahren schon mal eine Präsidentin im Profifußball. Und ja, es war sehr viel mediales Interesse bezüglich dieses Themas. Und jeder hat gefragt, wie ist das denn als Frau? Und ich bin die erste bei der Eintracht nach 127 Jahren Vereinsgeschichte und bundesweit in allen drei Ligen die einzige. Natürlich hat das zu großer Fragerei geführt. Ich habe aber immer gesagt, dass ich es eigentlich sehr schön finde, dass wir darüber reden in 2022 und auf der anderen Seite auch sehr traurig finde, dass wir 2022 noch darüber reden müssen, weil ich eigentlich gedacht habe, dass wir zu dieser Zeit in unserer Gesellschaft viel weiter wären, was Diversität auch in Profifußball und auch in der Wirtschaft angeht.
Die Mitglieder von Eintracht Braunschweig haben Sie im März zur Präsidentin gewählt, 472 zu 411 Stimmen gegen den Gegenkandidaten damals. Sie sind ja also 5 Monate im Amt und ich mache die Fragerei jetzt trotzdem weiter. Wie sind Sie denn aufgenommen worden in der Männerriege Profifußball?
Ja, sehr gut sogar. Also hier in Braunschweig war das auch nie so ein großes Thema, das Thema Frau. Hier ging es ja tatsächlich im Wahlkampf um 2 Menschen, die sich beworben haben um das gleiche Amt. Und hier in Braunschweig war es immer eine Frage der Person und nicht des Geschlechts. Und ich bin ja tatsächlich auch nicht die Einzige in unserem Präsidium, sondern aus dem anderen Team, was angetreten ist zur Wahl, ist auch die einzige Frau mit ins Gremium gewählt worden, sodass wir schon 2 Frauen im Präsidium der Eintracht sind. Und im Aufsichtsrat der Kapitalgesellschaft sind wir sogar 1/3 Frauen aller Mitglieder des Aufsichtsrats, sodass wir relativ gut weiblich besetzt sind.
Und das ohne Frauenquote. Wie hat Eintracht Braunschweig das geschafft?
Ja, tatsächlich beides ohne Frauenquote. Weder im Aufsichtsrat noch im Präsidium gab es eine Frauenquote. Das hat einfach mit Kompetenz und mit den Personen zu tun, dass diese Personen gewählt worden sind. Ob das nun im Aufsichtsrat eine Sportexpertise ist, eine wirtschaftliche Expertise oder bei uns im Präsidium mit meiner Person, die die Eintracht schon sehr, sehr lange kennt und auch gearbeitet hat in den Strukturen der Eintracht, oder mit meiner Kollegin im Präsidium, die für die Eintracht in der Hockey-Damenmannschaft ganz erfolgreich gespielt hat, sind einfach Frauen mit dabei, die der Eintracht nahe sind. Und ich glaube, das war der große ausschlaggebende Punkt, dass es Frauen sind, die in und um die Eintracht bestimmte Expertise mitbringen. Und das hat dann auch zu den Wahlergebnissen geführt.
Kann man das übertragen und sagen, es braucht dann keine Frauenquote? Oder sagen Sie, wenn man sich das anguckt, ich habe vor 2 Jahren mal eine Auswertung gemacht in der ersten und zweiten Liga, wer dort in den Führungsgremien sitzt, 1% People of Color, 5% Frauen, braucht es dann doch vielleicht nicht in Braunschweig eine Frauenquote, aber insgesamt gesehen vielleicht in den Fußballgremien dann doch?
Ich denke schon, dass wir, um Frauen zu etablieren in diesen Gremien, eine Frauenquote benötigen würden. Das heißt, man kann das sicherlich nicht auf alle Standorte übertragen, was hier in Braunschweig funktioniert hat. An einigen Standorten mag das genauso funktionieren, aber an anderen nicht. Und dafür bräuchten wir eine Quote, um diese Frauen dann dort in den Gremien auch zu etablieren. Letztendlich geht es aber immer darum, dass auch Frauen, die über eine Quote in ein Gremium gewählt worden sind, natürlich an Kompetenzen gemessen werden möchten. Sie möchten ja nicht da sitzen und immer gesagt bekommen, du bist ja nur hier wegen der Quote, sondern auch da möchte man ja gerne an seiner Arbeit und an dem, was man gut macht, gemessen werden. Und deswegen müssen wir, wenn wir über Quote Frauen etabliert haben, irgendwann davon wegkommen, immer Frauenquoten einzufordern und immer Frauenquoten als Maßnahme zu nehmen.
Wenn man sich die Zahlen anguckt, jetzt auf das Thema gesellschaftliche Akzeptanz weitergedacht, ist das auch dann einer der Schlüssel, damit die Fußball-Bundesliga auch in 10, 20 Jahren noch als Lagerfeuer akzeptiert wird der Gesellschaft, dass da eben nicht nur 25% aller Posten von weißen Männern besetzt sind?
Ja, ich glaube, wir müssen diese Diversität noch weiterdenken. Es geht da nicht nur um diese Dimension der Geschlechterfrage. Diversität beinhaltet sehr viele Dimensionen. Und ich glaube, dass wir irgendwann ein Spiegelbild der Gesellschaft abbilden müssen, auch in den Gremien. Nicht zwingend nur im Profifußball, auch in anderen Bereichen ist das ja so. Ich leite hauptberuflich ja einen Wohlfahrts- und Katastrophenschutzverband. Und auch dort ist es eher in oberen Gremien so, dass da relativ viele Männer sitzen mit wenig Diversität. Das heißt, wir haben auch dort keinen inklusiven Charakter, keine Menschen mit Migrationsgeschichte, keine bestimmte Altersstrukturdurchsetzung. Das heißt, auch da sprechen wir nicht über verschiedene Dimensionen von Diversität. Ich glaube aber, dass wir zukünftig viel mehr diese Dimensionen abbilden müssen, damit wir näher an der Gesellschaft bleiben. Also ein weiter Entfernen von gesellschaftlichen Themen und auch von den Menschen in der Gesellschaft führt nicht dazu, dass wir über größere Akzeptanz sprechen können. Das heißt, das müssen wir im Auge behalten und peu à peu daran arbeiten, dass diese Gremien genauso sind wie die Gesellschaft, nämlich divers.
Ich habe gerade eben schon das Diktum des Lagerfeuers benutzt. Und das habe ich auch deswegen benutzt, weil die DFL-Chefin Donata Hopfen das gerade in der SZ auch gesagt hat. Der Fußball ist das letzte verbliebene Lagerfeuer der Gesellschaft. Stimmt das denn überhaupt?
Gute Frage. Stimmt das? Ist das so? Sind wir das letzte Lagerfeuer der Gesellschaft? Ich weiß nicht, ob wir das letzte sind. Wir sind sicherlich eins, wo sich Menschen zusammenfinden, wo sich Menschen ja verklärte Blicke zuwerfen, wenn sie Fußball gucken. Das hat ja so eine Lagerfeuermentalität. Das sind wir sicherlich, aber es gibt bestimmt auch noch andere Lagerfeuer. Wir müssen uns sicherlich Gedanken machen, wollen wir das so erhalten? Wollen wir weiterhin das Lagerfeuer der Gesellschaft bleiben? Wollen wir uns anders entwickeln und das Ganze fortführen und eben nicht mit dieser Lagerfeuermentalität weiter in die Zukunft gehen.
Ist es denn schlecht, eine Lagerfeuermentalität?
Ist das denn noch passend in unserer Gesellschaft, frage ich zurück. Ich habe nicht gesagt, dass das schlecht ist. Es mag sicherlich passend gewesen sein und vielleicht passt es momentan auch noch, aber ist es das, was wir mit in die Zukunft nehmen wollen? Das ist halt die Frage, die sich der Profifußball wahrscheinlich die nächsten Jahre stellen muss. Ne? Wie können wir uns auch, die Gesellschaft entwickelt sich weiter, unsere Probleme entwickeln sich weiter. Und das haben Sie ja eingangs, als Sie die Sendung angekündigt haben, schon gesagt. Wir reden hier über eine Corona-Pandemie. Wir steuern auf Energieknappheitsressourcen zu. Wir haben ganz viele Problematiken, die wir uns anschauen müssen. Und ist es da noch so, dass das Bild des Fußballs sein soll? Haben wir nicht auch gesellschaftliche Verantwortung, der wir noch mehr gerecht werden müssen? Und ja, ich möchte gar nicht alle Themen auf dem Profifußball aufstülpen, weil Profifußball und auch alle anderen Sportarten haben nur eine begrenzte Wirkungsweise in gesellschaftlichen Themen. Aber sie haben eine, die sie nutzen können, nämlich die Bekanntheit und den Grad der Veröffentlichung. Das heißt, Fußball und auch andere Profisportarten können auf Themen aufmerksam machen, können anstoßen in der Gesellschaft, müssen nicht diejenigen sein, die es dann ausführen und bis zu Ende bringen. Aber sie können es mit ihrer Medialität und mit dem, dass wir so bekannt sind, natürlich nach außen streuen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Auftrag, dem wir noch viel mehr gerecht werden müssen, auf bestimmte Themen hinzuweisen, ohne das dem Fußball als Hauptaufgabe zuzugestehen, sondern einfach die Reichweite und dann ja wieder ja die Lagerfeuermentalität nutzen und vielleicht doch ein paar Rauchzeichen abgeben. Was anderes ist es ja nicht, dann zu sagen, hier Leute, guckt da mal intensiver drauf, weil das betrifft uns auch im Profisport. Uns betrifft die Energieknappheit und auch die Corona-Pandemie haben uns genauso betroffen wie die ganze Gesellschaft. Und warum da die Öffentlichkeit nicht nutzen und auf diese Themen hinweisen und natürlich bearbeitet werden, die von anderen Organisationen und von anderen Einheiten dann auch nachhaltig und tiefergründig. Ja, aber der Fußball, und das ist nun mal unser Hauptaugenmerk in Deutschland, der Profifußball, hat eine Wahnsinnsreichweite, die wir dafür ruhig nutzen sollten.
Und trotzdem, wo Sie jetzt gerade Corona angesprochen haben, ich habe Christian Seifert und seine Forderung nach mehr Demut am Anfang zitiert, hat sich jetzt nach meiner Wahrnehmung nicht so viel geändert. Also wir gucken auf die Transfersummen und Gehälter, die sind weiter hoch. Es hat auch Auswertungen gegeben, dass selbst während der Corona-Saison, wo ja eigentlich gesagt wurde, die Spieler verzichten auf Gehalt, dass die Gehaltskosten eben nicht gesunken sind. Die Spieler stellen, also relativ viele, immer noch ihren Luxus zur Schau. Und schon während der Corona-Welle 2021, als die Intensivstationen wieder voll waren, haben die Vereine auch trotzdem noch die Stadien voll gemacht. Wo ist denn die Demut geblieben, die 2020 gefordert wurde und damit ein Stück weit auch versprochen wurde?
Also ich möchte gar nicht auf die anderen Standorte gucken, aber ich kann hier für uns sagen, dass wir in Niedersachsen sehr, sehr lange ohne Zuschauer gespielt haben. Als eines der Bundesländer, was am längsten ohne Zuschauer gespielt hat, wegen der Corona-Pandemie. Das heißt, wir haben das hier sehr ernst genommen in Niedersachsen und auch sehr ernst umgesetzt. Wir haben dann als Eintracht irgendwann uns mit angeschlossen, haben gesagt, so in anderen Bundesländern spielt man jetzt vor ein paar Zuschauern, das würden wir auch gerne, aber es war schon sehr demütig. Niedersachsen hat sehr vorsichtig agiert in der Corona-Pandemie und wir hier am Standort auch. Und ich kann sagen, dass unsere Profis sehr demütig sind, wenn sie momentan vor Fans spielen. Also diese Freude, die unsere Spieler mitbringen, diese Dankbarkeit den Fans gegenüber, sieht man auch immer nach Abpfiff. Und wenn man sich mit unseren Spielern unterhält, dass sie sehr große Demut zeigen und sich sehr freuen, überhaupt vor Publikum spielen zu können. Das ist ihnen schon sehr bewusst und dass das ja also ein Privileg ist, auch das hat man jetzt gelernt in den letzten 2 Jahren. Wir haben Profis, die haben noch nie vor so großem Publikum gespielt, weil sie so jung sind und erst in ihre Profikarriere eingestiegen sind, dass das jetzt für sie neu ist. Und man erlebt gerade diese Spieler sehr demütig vor den Fans und vor dieser Kulisse und sieht auch einfach, was für einen Spaß sie dabei haben, tatsächlich vor Fans zu spielen. Also für uns kann ich nur sagen, dass hier alle auf dem Boden geblieben sind und das ganz realistisch betrachten, wir uns angucken und überlegen, wie gehen wir in den Winter, gibt es auch für den Winter und den Herbst gibt es ja auch wieder Überlegungen, Corona-pandemisch zu gucken, was gibt es für Einschränkungen, was bedeutet das für uns, woran müssen wir dann arbeiten und ja, deswegen kann ich das nicht auf die ganze Bundesliga beziehen. Ich würde das immer nur auf den Standort beziehen.
Ich würde es trotzdem nochmal versuchen, weil es geht ja auch um die Wahrnehmung insgesamt und natürlich ist Eintracht Braunschweig als Aufsteiger aus der dritten Liga dann vielleicht auch einfach strukturell und vielleicht auch von der Mentalität der Spieler anders aufgestellt, als das vielleicht bei den Erstligaclubs ist, aber wenn ich jetzt auf die erste Liga gucke oder wenn Sie jetzt auf die erste Liga gucken und ich habe die Summen genannt, ich habe die Gehälter genannt, inwiefern riskiert der Fußball dadurch, durch auch diese Versprechung, Demut zu fordern und dann nicht einzuhalten, seine Glaubwürdigkeit auch zu verspielen oder seine Fannähe auch zu verspielen?
Also das kann ich tatsächlich sagen, Authentizität ist das große Hauptwort dafür. Also wenn ich so etwas äußere und so etwas verspreche, dann sollte ich das auch in die Umsetzung bringen, weil ansonsten verlieren sie an Authentizität und natürlich an Glaubwürdigkeit. Und da war vielleicht jemand schneller in der Formulierung als das, was dann umgesetzt worden ist. Und da muss Fußball generell aufpassen. Bei vielen Themen ist das ja so, dass man sich, und das war das, was ich eingangs auch mit Diversität schon in Organisationsstrukturen gesagt habe, je weiter wir uns von der Gesellschaft entfernen, desto weniger Akzeptanz werden wir in der Gesellschaft zukünftig noch haben. Gesellschaft möchte Nahbarkeit, möchte Authentizität, möchte abgeholt und mitgenommen werden. Und wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, und das merkt man ja zunehmend, dass sich Fans und auch die breite Gesellschaft dazu äußern und sagen, boah, das ist uns alles so fremd und so weit weg und so viel Kommerz, davon verabschieden wir uns jetzt. Und das hat natürlich dann letztendlich auch Auswirkungen auf den Fußball, wenn weniger Leute in die Stadien kommen und weniger Leute zugucken, als das vorher der Fall gewesen ist. Und daran wird man das dann messen müssen.
Merken Sie denn, dass das bei anderen Vereinsverantwortlichen auch, also dass die das spüren, dass da vielleicht ein Disconnect ist zwischen den Fans, die den Fußballverein über viele Jahre verfolgt haben und sich mit der Zeit fragen, ist das überhaupt noch mein Verein? Und dem, was sie halt selber wahrnehmen, nämlich dass man ja als Verein weiter wachsen möchte, dass man weiter Umsatz haben möchte. Also spüren Sie da, dass da so ein Disconnect angekommen ist bei den Vereinsverantwortlichen?
Bei einigen schon. Ich bin mit einigen ja auch im Austausch und da wird das auch genauso gesehen, wie ich das gerade geschildert habe, dass man halt gucken muss, dass man in der Wahrnehmung so bleibt, dass die Leute immer noch das Gefühl haben, sie können damit etwas anfangen. Bei einigen ist es vielleicht noch nicht angekommen. Das kommt immer auch ganz auf die vorhandene Struktur an. Also es gibt Kolleginnen und auch Kollegen, die durchaus in ihren Vereinen auch schon so weit sind, dass sie sagen, wir müssen da vielleicht eine kleine Richtungsänderung vornehmen und uns da nochmal drauf besinnen auf diese Geschichten. Es gibt aber auch einige Vereine, bei denen das noch nicht so angekommen ist. Das ist aber, wie ich gesagt habe, liegt auch ein bisschen an der Diversität in den Gremien und in den handelnden Personen. Ja? Also solange wir bestimmte Interessenvertreter in Gremien nur vorfinden, wird es wahrscheinlich auch sich richtungsweisend nicht ändern.
Wir haben ein Wort jetzt noch nicht benutzt, nämlich das Wort systemrelevant, was während Corona schon in der Diskussion war und jetzt womöglich auch, Sie haben das angesprochen, im Zuge der Energiekrise auch wieder natürlich genannt wird, wenn es darum geht, wer kriegt denn wenn es tatsächlich soweit ist, wer kriegt denn das verbleibende Gas? Ist der Profifußball systemrelevant?
Der Profifußball ist laut Katastrophenschutz nicht systemrelevant. Und ich komme ja aus dem Bereich, bin beim Deutschen Roten Kreuz. Und natürlich ist es so, wenn es darum geht, Privathaushalte und systemrelevante Institutionen wie Krankenhäuser, Seniorenheime und solche Pflegestationen aufrechtzuerhalten, ist Profifußball nicht systemrelevant, sondern dann sind es diese Einrichtungen, die wir mit Energie versorgen müssen. Sollten wir darauf hinaus zusteuern, wird das aber schon von Bund, Land und Kommune so geregelt, dass wir als Profifußball auch keine Möglichkeit mehr haben, an diese Gasreserven oder Energiereserven zu kommen. Das heißt, wenn man das rein aus diesem Bereich heraus sieht, ist Profifußball nicht systemrelevant. Profifußball ist relevant für ganz, ganz viele Menschen und für die Freizeitgestaltung. Ich glaube, das hat man in der Corona-Pandemie auch deutlich gemerkt, dass Fußball sehr gut als Ablenkung dienen kann von dem ganzen psychischen Stress, den die Leute ausgesetzt waren in dieser Zeit und sie sehr gerne den Fußball auch zu Hause in ihr Wohnzimmer gelassen haben oder auch gerne ins Stadion gehen wollten, um sich einfach von dieser Belastung abzulenken. Und nichts anderes war die Corona-Pandemie, die ja noch nicht wirklich zu Ende ist. Wir haben momentan ja auch wieder eine Welle. Wir steuern wahrscheinlich im Herbst und Winter wieder auf eine Welle zu. Dazu kommt noch die Ukraine-Situation, die jetzt ja auch in Deutschland ankommt in Form von sehr vielen Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen. Auch das macht mit uns als Gesellschaft etwas. Und on top kommt noch obendrauf, dass wir wahrscheinlich unsere Energieressourcen über den Winter einschränken müssen. Das heißt, Menschen sind sehr, sehr, sehr belastet und freuen sich natürlich über Ablenkung. Und das bietet der Fußball wie kaum etwas anderes in Deutschland. Und dafür ist er relevant. Um das System bei uns aufrechtzuerhalten, ist er nicht relevant.
Das hatte jetzt gerade was von Brot und Spiele.
Ach, finden Sie?
Ja.
Okay. Ja, also ich sehe es tatsächlich so, dass wir den Fußball brauchen, um in der Gesellschaft, wenn wir in solchen Krisensituationen sind, auch Möglichkeiten zu schaffen, dass man sich nicht den ganzen Tag mit der Notsituation auseinandersetzen muss. Aber tatsächlich ist es so, dass er natürlich in so einer Ausnahmesituation nicht mit versorgt werden kann von Stadt, von Land, von Bund, wenn es darum geht, dass wir darüber nachdenken, dass Strom und Gas an Privathaushalte geliefert werden muss. Und wenn wir über einen milden Winter sprechen, ist das vielleicht noch kein großes Problem. Wenn wir aber darüber sprechen, dass wir einen sehr intensiven Winter haben, dann wird es darum gehen, die Einrichtungen zu beliefern und aufrechtzuerhalten, die dafür sorgen, dass wir irgendwie unseren Lebensalltag schaffen können. Und dazu gehört der Fußball halt nach wie vor nicht.
Wie realistisch ist es denn aus Ihrer Sicht, dass es tatsächlich zu so einer Lage kommt, dass die Bundesliga von der Energieversorgung sozusagen abgeschnitten werden muss?
Ja, das vermag ich natürlich nicht zu sagen, weil ich nicht bei einem Energiekonzern beschäftigt bin und auch nicht in den politischen Prozessen beteiligt bin. Ich merke aber zunehmend auch bei uns beim Deutschen Roten Kreuz, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir schon auch angesprochen werden in dem Bereich des Katastrophenschutzes und dass wir einfach sensibilisiert werden für die Situation, wenn es denn dazu kommen sollte, dass wir darüber sprechen, die Energiereserven so dermaßen einzuschränken, dass das dann solche Auswirkungen hat. Insofern ja, also es ist, glaube ich, realistisch, dass wir über den Winter in vielen Bereichen gucken müssen, wie bekommen wir das noch hin mit den Ressourcen an Gas, und die uns so zur Verfügung stehen.
Und gleichzeitig ist die Bundesliga ja energieintensiv, wenn wir gerade über Flutlicht sprechen. Wir sprechen natürlich dann auch über einfach das Stadion mit vielen Menschen da drin, mit allem, was dazugehört. Dann gibt es noch die Rasenheizungen. Was tut denn da die Bundesliga jetzt schon oder vielleicht auch Eintracht Braunschweig, um da Energie zu sparen?
Also es ist so, dass wir jetzt in dieser Woche auch vermehrt Nachrichten bekommen haben von anderen Sportvereinen, die in ihren Sportstätten das Wasser nicht mehr heizen und ihre Sportler und Sportlerinnen dazu aufrufen, kalt zu duschen, weil Energie gespart werden sollte. Wir werden hier bei der Eintracht natürlich auch bestimmte Themen diskutieren. Wie können wir Energie sparen, ohne die Leistungsfähigkeit der Profis einzuschränken? Weil das ist ja erstmal das Hauptaugenmerk unserer Kapitalgesellschaft, dass die Profis in der Lage sind, ihren Spielbetrieb und ihrer Arbeit nachzukommen. Aber alle anderen Bereiche muss man sich einfach angucken und schauen, was können wir dazu beitragen, weil wir merken hier, zumal das waren Vereine aus Niedersachsen, die gesagt haben, wir stellen jetzt hier die Heizung quasi ab und unsere Sportlerinnen und Sportler werden dann kalt duschen, auch in kalten Umkleidekabinen sich umziehen. Die ersten Schritte, um jetzt bei der warmen Zeit ist das wahrscheinlich auch noch kein Problem, wird dann eher kritisch, wenn wir Richtung Oktober, November gehen. Aber jetzt schon mal die Sportler dafür zu sensibilisieren und zu sagen, wir drehen das schon mal runter, wir sparen ganz aktiv mit. Und auch das nehme ich mit. Das haben wir hier auch schon auf der Tagesordnung und das wird dann in den Gremien besprochen werden, auch mit Geschäftsführung und dass wir einfach gucken können, was können wir rund um den Spieltag machen, was können wir aber auch in unserem Verein. Wir haben ja fast 6.000 Mitglieder im Verein mit 14 Abteilungen, die auch aktiv Sport betreiben. Was können wir da auch machen, um vielleicht an Sportstätten Energie zu sparen? Das ist ein Auftrag, den wir jetzt in den nächsten Wochen besprechen müssen.
Ilja Kenzig, der Geschäftsführer des VfL Bochum, hat auf dem Nachhaltigkeitsforum der Deutschen Fußballliga auch gesagt, vielleicht muss man auch darüber sprechen, dass es gesellschaftlich in solchen Zeiten dann nicht mehr akzeptabel sein könnte, Flutlichtspiele auszutragen. Ist das für Sie vorstellbar, dass wir im Februar, März eine Diskussion haben werden, dass wir da Anstoßzeiten dann tatsächlich nur noch Samstag 14 Uhr haben werden, um im Tageslicht zu spielen, ohne Rücksicht dann auf die Fernsehverträge?
Wenn die Situation so kommen sollte, dass das eine Option ist, dass man sagt, dass wir überhaupt spielen können, ihr müsst das einsparen und das geht nicht mehr in die Flutlichtabende, sondern ihr könnt euren Ligabetrieb aufrechterhalten, indem ihr nur noch nachmittags spielt und diese Ressourcen einspart, dann natürlich kann ich mir vorstellen, dass wir dem Ganzen Rechnung tragen und sagen, ja, dann spielen wir natürlich den Ligabetrieb weiter und spielen dann nachmittags zum Tageslicht, damit wir überhaupt spielen und dabei bleiben. Per se ist das natürlich erstmal keine Lösung, weil wir, wie wir wissen, ja bindende Fernsehvertragsrechte auch haben, die aufrechterhalten werden sollen. Aber wenn es soweit ist und die Energieressourcen tatsächlich so knapp sind, dass uns signalisiert wird, es kann nicht mehr sein, dass ihr das Flutlicht anmacht, dann muss man intensiv darüber nachdenken, ja.
Carsten Kramer von Borussia Dortmund hat dann auf dem gleichen Forum gesagt, man dürfe den Fußball aber auch nicht überfordern und immer ins Schaufenster stellen. Und auch Donato Hopfen hat jetzt davor gewarnt, dass der Fußball für Symbolpolitik genutzt wird. Wird der Fußball da ungerecht behandelt?
Nein. Gar nicht. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass der Fußball diejenigen sein können, die vorangehen, die Themen anstoßen, die Themen in die Gesellschaft tragen. Und ja, auch ich warne davor, den Fußball mit Verantwortung, mit ja, Themen zu überfrachten, die sie nicht leisten können. Deswegen hatte ich das vorhin auch schon geschildert. Es müssen dann Leute übernehmen, die diese Themen weiter bespielen. Das kann der Profifußball nicht. Aber der Profifußball sitzt immer, auch wenn Herr Kramer das vielleicht anders sieht, immer im Schaufenster in Deutschland. Und diese Reichweite sollten wir doch eher nutzen, als sie als Ballast zu sehen, sondern zu sagen, ja, wir sitzen im Schaufenster, wir haben diese Reichweite und wir können dieses Thema aufs Tablett bringen, ohne dass wir die Verantwortlichen sind, die es dann weiter in der Gesellschaft bearbeiten. Das habe ich vorhin ja auch schon geschildert und das sehe ich auch nach wie vor so.
Ein Thema, was daran anschließt bzw. auch verwandt ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Die DFL hat im Mai sich Nachhaltigkeitsziele gegeben, 39, die die Vereine jetzt bis März, bis zur ersten Lizenzierung auch beackern müssen. Unter anderem müssen sie ihren CO2-Fußabdruck dann messen und dann im Jahr 2024 dann auch ein messbares Ziel zur CO2-Reduktion haben. Jetzt habe ich alle 36 Vereine angefragt und habe das Ergebnis bekommen, 12 Vereine kennen ihren Fußabdruck und 4 Vereine haben ein Klimaziel. Wie bewerten Sie da den Stand so DFL-weit?
Ja, offensichtlich Nachholbedarf, würde ich sagen, großer Nachholbedarf. Es ist tatsächlich so, dass es offensichtlich noch nicht so viele Vereine gibt, die sich da vorher auf den Weg gemacht haben. Jetzt ist es verankert, jetzt müssen sie sich auf den Weg machen. Und den CO2-Fußabdruck zu messen, das ist jetzt auch kein so großer Aufwand, das festzustellen, daraus Ziele abzuleiten und zu sagen, wo gehe ich dann hin die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre? Was ist unser großes Klimaziel? Das ist dann nochmal eine extra Aufgabe, die sicherlich auch diskutiert werden muss in diesen Vereinen vor Ort und gesehen werden muss, was können wir überhaupt leisten. Bei uns ist es tatsächlich ja so, dass uns das Stadion auch nicht gehört. Wir hier zu Gast sind in dem Stadion, wir also nur bestimmte Bereiche eines Spieltags beeinflussen können. Einige Bereiche können wir gar nicht beeinflussen, weil wir hier in einem städtischen Stadion sind und von der Kommune dementsprechend auch abhängig. Das heißt, und diese Situation muss man sich dann vor Ort auch immer angucken, was können Vereine tatsächlich an so einem Spieltag umsetzen und was können sie nicht umsetzen, weil es in anderen Händen liegt. Und ja, da ist ja jetzt Sky sehr vorangegangen, hat produziert jetzt klimaneutral die Spiele. Das finde ich gut. Das haben sie auch auf dem gleichen Forum geäußert, übrigens auf dem Nachhaltigkeitsforum der DFL. Das heißt, der Zulieferer, der es an dem Tag dann produziert klimaneutral. Das könnten wir nicht beeinflussen. Das macht jetzt Sky, und sowas wäre bei uns im Stadion auch denkbar, dass der Betreiber des Stadions Sachen umsetzt, die wir nicht beeinflussen können. Die Dinge, die wir beeinflussen können, stehen auf dem Tablett, die schauen wir uns an und werden dann daraus nachhaltige Klimaziele formulieren.
Was können Sie denn beeinflussen, ganz konkret, wenn wir vor allem über die Fans sprechen, die den Großteil der CO2-Emissionen im Bundesliga-Betrieb dann auch ausmachen, An- und Abreise? Was kann Eintracht Braunschweig da ganz konkret machen, um da den CO2-Fußabdruck zu senken?
Also haben wir ja auch schon. Wir haben einen Verbund mit unseren öffentlichen Verkehrsmitteln hier. Das heißt, jeder, der hier wohnt, kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Spieltag anreisen. Unser Stadion liegt ja relativ in einem Wohngebiet. Wir haben wenig Parkplätze. Unsere Anhänger nutzen das bereits schon, mit öffentlichen Verkehrsmitteln am Spieltag anzureisen, die dann auch verstärkt fahren. Wir haben dann quasi im Minutentakt unsere Straßenbahn und Busse, die hier vor dem Stadion halten, um die Fans hierher zu bringen. Da haben wir sehr viel getan, um im Bereich Mobilität tatsächlich diesen CO2-Ausstoß zu senken. Wir haben hier auf dem Stadiongelände E-Ladesäulen für Elektromobilität. Also wir sind schon dabei. Wir hatten auch mal eine Aktion, mit dem Fahrrad anzureisen zum Stadion, zum Spieltag. All diese Sachen kann man umsetzen. Und das sind Dinge, die wir ganz konkret bewegen können, die nichts mit dem Stadion per se zu tun haben.
Wie überzeugt man einen Durchschnittsfan, dass eine vegane Wurst im Stadion nichts Schlimmes ist?
Das steht noch auf meiner Agenda. Tatsächlich ist das etwas, ich möchte gerne, dass im Stadionumlauf das Angebot bereichert wird und ergänzt wird. Und dazu gehört natürlich auch eine vegane Alternative. Da haben wir schon drüber gesprochen und nachgedacht, wie wir das am besten einführen und irgendwann umsetzen können, weil das natürlich etwas ist, was unsere Nachhaltigkeit auch ganz stark beeinflussen wird. Wir werden, wenn wir weiter so viel Tier essen in den nächsten Jahren und weiter so wachsen auf dieser Erde, was die Bevölkerungszahl angeht, es nicht mehr schaffen, genügend Platz zu haben, all diese Tiere auf der Erde überhaupt zu halten. Insofern müssen wir uns zwangsläufig in den nächsten Jahren Gedanken machen, was können alternative Essformen sein. Veganismus ist da eine Möglichkeit, das muss ja nicht gleich sein, aber man kann zumindest den Fleischkonsum reduzieren. Und das wird ein Auftrag aber der ganzen Gesellschaft auf dieser Erde sein, dass wir den Fleischkonsum reduzieren müssen, A, wegen CO2-Ausstoß, aber auch wegen einfach Platzmangel für die nächsten Jahre. Wir essen momentan so wahnsinnig viele Tiere als Weltbevölkerung. Wenn wir in dem rasanten Tempo weiter wachsen, wird das in absehbarer Zeit nicht mehr möglich sein, diese Tiere hier zu halten, geschweige denn zu füttern.
Ist das dann vielleicht auch die Rolle, die dann der Profifußball in der deutschen Gesellschaft einnimmt? Also, ne, wenn wir ehrlich sind, wenn die Fußball-Bundesliga auf einmal keinerlei CO2-Fußabdruck mehr hätte, was kaum realistisch ist, aber wenn wir das mal annehmen würden, würde die Klimakrise auch nicht gestoppt werden. Aber es wäre natürlich dann eben eine Vorbildfunktion. Ist das dann genau die Rolle, die die Bundesliga einnehmen muss? Und als Abschlussfrage darauf dann, wie optimistisch sind Sie, dass die Fußball-Bundesliga dieser Vorbildrolle gerecht werden wird in den kommenden Jahren?
Das ist genau eine der Vorbildrollen, die ich angesprochen habe. Das anzustoßen, nachhaltig zu werden und voranzugehen und der Gesellschaft zu zeigen, der Profifußball kann das, ist ein Auftrag, den wir in den nächsten Jahren umzusetzen haben, jetzt ja auch verankert in den Lizenzierungsunterlagen. Alleine aufgrund der Verankerung in den Unterlagen bin ich sehr optimistisch, dass die Vereine das natürlich umsetzen müssen, um weiter mitspielen zu können und auch umsetzen werden und wir so in diese Vorreiterrolle natürlich reinkommen. Auch übrigens als erste Liga, die das überhaupt verankert hat in der Lizenzierung, die Nachhaltigkeit, also weltweit. Und das, finde ich, ist schon eine Vorreiterrolle, die wir da innehaben. Und innerhalb Deutschlands werden wir, wenn wir das alles umsetzen, was in diesem Katalog steht, und das wird jetzt ja sukzessive nächste Saison, übernächste Saison umgesetzt, dann werden wir für viele andere Wirtschaftsbereiche dieser Gesellschaft eine Vorbildfunktion mit einnehmen. Wobei man auch sagen muss, dass es einige große Wirtschaftsunternehmen gibt, die in Deutschland schon wesentlich weiter sind im Thema Nachhaltigkeit, als dass der Profifußball selbst nach Umsetzung der Lizenzierungsauflagen sein wird.
Sagt Nicole Kumpis, Präsidentin von Eintracht Braunschweig, hier im Sportgespräch. Und dieses Sportgespräch können Sie auch nochmal nachhören in der DLF-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Maximilian Rieger. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag und eine gute Nacht.